Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät.
Herzlich willkommen zu Familiechaos. Das ist der Podcast für Menschen, die sich für Familienthemen oder andere Sachen interessieren. Hoi.
Hoi, morgen.
Alles gut?
Wieder mal mit Kaffee parat am Aufnehmen.
Genau, wir haben Kaffee.
Das ist ein mega schönes Ritual.
Ja, absolut. Ich finde ja, hast zum Morgen hast du genug gegessen?
Ja, also genug innerhalb von irgendwie 30 Sekunden so abgeschlätzt.
Also nicht so bewusst am Tisch.
Keine Zeit gehabt irgendwie.
Ja, ich auch ein bisschen. Das ist am Morgen manchmal, glaube ich, ein bisschen so. Oder?
Ich hatte eine kleine Kinski-Krise gehabt. So die grosse Frage, warum muss ich jeden Tag in Kinski?
Ja.
Wieso ist das nötig? Was lerne ich? Und warum muss ich überhaupt etwas lernen? Und irgendwie hat mir das ein bisschen Zeit zum Essen genommen.
Die kommt oft so ein bisschen im Mai, die Kinski-Krise. No.
Das ist,
ja, also einfach, ja, jetzt, wo es langsam so richtig Sommer geht.
Ja, vielleicht.
Jedenfalls, warum dass ich wegen Essen gefragt habe, ist, das ist, soll unser Thema heute sein. Wir wollen uns heute mit dem Thema Ernährung und Essen beschäftigen. Vorher aber noch kurz die Frage, hast du Feedback bekommen zur letzten Folge?
Ja, und ich habe mir damals auch merken. Oft ist es so, dass ich das Feedback schon vergessen habe bis zur nächsten Aufnahme. Und das Mal habe ich mir es gemerkt. Und zwar, ja, haben wir ja gesagt, oder vielleicht auch nur ich, dass Ritual oder Routine, dass man das einfach unbedingt so leben soll, wie es für die Eltern stimmt.
Mhm.
Oder? Und dann stimmt es für die Kinder auch. Und das ist jetzt mehr als einmal ein bisschen kritisiert worden. Von Leuten, die mir gesagt haben, hey, es gibt auch Kinder, die mega krass Routine brauchen und die Eltern null.
Ja.
Oder?
Ja.
Und diesen Punkt haben wir wirklich völlig außer Acht gelassen.
Ah, spannend. Du hast mir von dem gar noch nie erzählt, aber finde ich einen spannenden
Aspekt. Eigentlich schon.
Aber ich habe nicht zugelassen, wahrscheinlich.
Oder doch, dass ein Kind, das mega Routine braucht und sonst irgendwie übergeht, wenn es nicht genau dann und dann Mittagsschlaf macht oder wenn es zu spät ins Bett geht oder wenn es zu spät isst, oder?
Ja.
Und dass dann einfach das Kind Krise hat und die ganze Familie Krise hat und dass es auch Eltern gibt, die ein bisschen unter dem leiden, weil die Eltern selber mega spontan wären und das eigentlich nicht gerne haben.
Ja. Ja, also das ist ja etwas, was wir schon ein paar Mal glaub, so thematisiert haben, dass man den anderen gerne vielleicht dafür kritisiert, ja, die müssen immer am Mittag heim und Mittagsschlaf machen. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass das Kind das einfach braucht und es nicht unbedingt das Konzept der Eltern ist. Das meinst du vor allem, oder?
Genau, ja. Genau.
Ja. Feedback. Das wichtigste Feedback ist, es ist nicht Jura Weiz, sondern Jura Blick, also das Restaurant auf dem Uetliberg, wo gar nicht so einfach zum Finden ist, haben mir auch Leute gesagt, aber mehrere haben mich auf das hingewiesen. Es heisst nicht Jura Weit, jemand ist sogar googeln. Es heisst Jura
Blick. Blick. Und Jura Weit ist nämlich in Biberstein. Ein Restaurant in Biberstein.
Auch eine schöne Weit.
Ist auch eine schöne Weit.
Nicht so schön wie die. Du bist ja gerade noch gewesen, gell?
Am Jura Blick bin ich vorgestern gewesen, ja genau.
Und dann haben wir auch noch von einem regelmäßigen Hörer, Grüße gehen raus an Victor, hat uns gesagt, wir müssen unbedingt eine zweite Folge zum Thema Glaubenssätze machen, weil es gibt eine Podcast-Folge Nummer 1 zum Thema Glaubenssätze.
Mhm. Und wir haben natürlich vergessen, dass wir irgendwann eine Nummer 2 haben wollen machen. Ja. Das folgt dann nächstes Mal.
Genau, also danke für das. Das Thema Ernährung. Und ja, wir steigen mal so ein bisschen easy ein. Aber was hat dich so ein bisschen geprägt als Kind? Thema Essen, Ernährung, wie bist du aufgewachsen?
Also ich bin mit sehr viel Nahrung aufgewachsen, würde ich sagen.
Mit viel Nahrung aufgewachsen?
Mit viel Nahrung. Nein, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Essen sehr wichtig ist und war. Mein Vater hat immer mega gut gekocht, kocht immer noch mega gut. Also er macht den besten Herdöpfelstock.
Absolut.
Wirklich, gell, mit Abstand.
Ja, absolut.
Kommt keiner an das an. So Gulasch, Voressen, so Sachen, also so eine Wehrschaft. Und meine Mutter ist Tschechin.
Ja.
Und ich war auch sehr viel mit meinen Grosseltern gewesen. Das heisst, sehr viel Knödel in allen Variationen, gerade bei meinen Grosseltern. Aber einfach, wir haben viel gegessen. Essen ist mega wichtig gewesen.
Ja, also man isst auch bei beiden von deinen Elternteilen sehr, sehr, sehr gut. Das kann ich bestätigen, das habe ich auch erlebt.
Und bei meiner Großmutter.
Und natürlich bei deiner Großmutter.
Und einfach auch sehr viel. Das ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Wir haben einfach immer recht grosse Mengen zu essen gehabt, also gemacht. Es ist nicht, also man hat nie zu wenig gehabt, das hat es nicht gegeben.
Was mir in Tschechien aufgefallen ist, dass viele Erwachsene so ein bisschen sagen, hey, das Kind ist ja viel zu dünn, das muss mehr essen.
Ja.
Das gehört mir in der Schweiz ja eigentlich nicht. Also wie sagen, hey, nein, also gib denen ein bisschen mehr Knödel.
Ja, ja, und so, also ja, ganz normale Kinder, das ist mir als Kind auch immer gesagt worden. Und so bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Und ich war in Tschechien mal auf einer Wanderung als Kind. Und dann hat meine Tante uns ein Picknick gemacht für die Wanderung. Aber es ist eine Wanderung, nicht durch Berge, vielleicht so eine Stunde irgendwo im Regen
an einem Böhmerwald
Fluss entlang.
Oder?
Ja. Es war nicht der Böhmerwald, nein.
Okay.
Irgendwo in der Nähe von Prag an einem Fluss entlang, eine Stunde im Regen. Und dann hat sie am Morgen riesige Schnitzel hat sie paniert. Also selber von den eigenen Hühnern, sind so Pulli-Schnitzel gewesen. Und dann hat sie die paniert. Ich glaube, ein Schnitzel war so gross wie die ganze Bratpfanne. Und hat uns dann die Schnitzel in so riesige Brot innen mitgegeben.
Ja.
Und ich, also, das ist wirklich... Also das war mega zentral gewesen.
Also du, man kann zusammenfassen, du bist aufgewachsen mit der Idee, dass Essen etwas sehr, sehr Wichtiges ist und etwas Schönes und dass man also viel essen sollte.
Und das hat mich extrem geprägt. Ja. Also, du kennst mich ja.
Ja, ja.
Ich bin schon so ein bisschen der Vielfraß in unserem Umfeld wahrscheinlich.
Was mich immer fasziniert, ist, dass für dich ist es ja die grösste Provokation, die ein Restaurant kann bieten kann, wenn sie zu wenig Essen geben. Es kann mega gut sein. Mhm. Und ich glaube, deine Freundinnen sind auch schon mal fast ein bisschen hässig geworden, weil sie in einem Restaurant, das sie mega fein findet, du gefunden hast, das ist gar nichts, weil es einfach ein bisschen zu wenig ist.
Also ein bisschen zu wenig?
Ja, einfach zu
ich wenig. Ich habe nachher daheim noch irgendwie, irgendwie etwas gekocht, glaube ich. Ich habe noch so Hunger gehabt. Ja, genau. Also nein, es ist... Das ist vielleicht schon fast ein bisschen extrem, aber ich sage ja manchmal, ich esse lieber viel als gut. Ich esse natürlich mega gerne gut, ich liebe gutes Essen. Aber es ist mir fast wichtiger, dass ich genug habe, weil so mega gut und zu wenig, das halte ich fast nicht aus.
Ja, da bin ich eben ein bisschen anders.
Also ich bin auch wirklich sehr so, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen meine tschechische Prägung. Ob es das nur gut ist, weiss ich nicht. Also ich würde es jetzt nicht sagen, das ist nur gut, überhaupt nicht. Aber das ist meine Prägung.
Ja, ja.
Und bei dir?
Ja, mit den Mengen ist natürlich gerade ein bisschen anders gewesen. Meine Mutter hat eigentlich eher immer möglichst so gekocht, dass es gerade so aufgeht. Sie war oft auch stolz gewesen, wenn es gut aufgegangen ist. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich bin auch sehr Wehrschaft aufgewachsen, mit Wehrschaftem, schweizerischem, so richtigem, so ein bisschen Bauernessen. Weil ich sage jetzt immer meine Mutter, weil ich bin auch in einem klassischen Hausfrau-Modell aufgewachsen und sie war Köchin gewesen.
Und man muss auch sagen, deine Mutter ist... Also, ich glaube, die beste Köchin fast, die ich kenne. Also, die kocht so gut.
Ja, sie kocht sehr, sehr gut. Man muss sagen, sie ist im Restaurant
aber
aufgewachsen.
Immer ein bisschen zu wenig.
Ihre Mutter schon ist eine riesige Köchin gewesen. Die war die Managerin von dem Restaurant. Und hat hervorragend gekocht. Und meine Mutter hat natürlich die Voressen. All diese, bei uns hat es auch Blutwürste gegeben. Also, ganz Wehrschaftsessen. Was ich mich noch gut mag erinnern, dass das Mittag einfach auch zentral war. Man hat immer am Mittag viel gegessen. Mein Vater ist am Mittag immer heimgekommen vom Arbeiten. Er ist Zahnarzt und ist am Mittag heimgekommen und hat dann manchmal Blutwürste mit Herdöpfelstock gegessen. Dann ist er sich auf, weiss ich noch, ins Badzimmer rasieren. Also er hat sich immer über den Mittag nochmal rasiert, damit er ein schönes, feines Häutchen hat. Oder? Für den Nachmittag natürlich die Hände immer sehr sauber gewaschen, es war sehr ein reinlicher gewesen. Und ja, es hat immer viel zu Mittag gegeben und dann oft aber auch nicht mehr so viel zu Nacht. So ein bisschen das klassische Café Complet-Ding mit Käse.
Hey, das habe ich nicht gewusst.
Krisi-Chopen war so ein Gericht, das wir oft hatten. Oder vielleicht auch so Omelette oder so. Ja, das war oft so, dass der zu Mittag fast wichtiger war.
Hey, das hat mich immer fasziniert. Das war bei vielen Familien so gewesen. Und bei uns nicht, weil meine Mutter war auch berufstätig gewesen, hat aber irgendwie am Abend vorher auch so vorgekocht für den nächsten Mittag. Aber manchmal hat es auch zum Mittag vom Bäck irgendwas gegeben. Bei uns war immer schon die Nacht so die Hauptmahlzeit, wo so die ganze Familie Zeit hat und zusammensitzt. Und der Mittag eher stressig, weil eben sie wieder in die Schule müssen, wir wieder in die Schule müssen. Und, ja.
Aber ich weiss, ich sage den Satz ein bisschen oft, das haben wir vermutlich schon mal erwähnt, aber es stimmt halt einfach auch. Deine Mutter hat sich ausgezeichnet, dass sie immer sehr, sehr aufwendig auch gekocht hat, obwohl sie alleinerziehend war. Also sie hat da einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, hat Lasagnes vorgekocht und, oder ist das so?
Hey, ja, als Kind hat mich das war für mich wie normal gewesen. Und wo man dann in einem gewissen Alter geht man noch so zu Freunden gehen, zum Mittagessen.
Ja.
Und ich bin so fasziniert gewesen. Die meisten Mütter sind Hausfrauen gewesen. Und dann hat es manchmal so fertig Chicken Nuggets und fertig Pommes gegeben. So aus der Fritteuse.
Ja.
Oder die fertigen Ravioli.
Ja.
Weißt du, die Tortellini Ravioli oder sogar Ravioli aus der Büchse und so. Ich habe das mega gerne gehabt. Aber ich bin so fasziniert gewesen, weil ich dachte, hey, die haben ja irgendwie echt den ganzen Morgen Zeit. Und meine Mutter kommt so um 12 Uhr aus der Schule vom Unterrichten und hat aber am Abend vorher um 10, 11 Uhr noch die Lasagne vorbereitet, wo dann parat war. Ich glaube, sie hat sich da einen mega Stress gemacht oft.
Ja.
Was sicher, also ich meine, ich habe das Essen mega gerne gehabt, es war cool gewesen, aber irgendwann hat es dann schon gekippt, irgendwann ist es dann schon einfacher geworden.
Aber das ist, glaube ich, auch historisch noch interessant. In den 80er sind ja so die Mikrowellen aufgekommen. Also so
wir haben eben nie eine Mikrowelle gehabt.
Der Fertig-Food. Mhm. Und ich weiss auch, dass meine Mutter auch Freude hatte an diesen Sachen. So, ui, jetzt können wir mal das machen. Und das geht ja so schnell. Oder die Fertig-Ravioli. Oder eben, wir können es nur in die Mikrowelle tun. Wir haben gesagt, sie war eine hervorragende Köchin, aber das war so etwas, wo man gesagt hat, hey, wow, jetzt, das kann ich so wahnsinnig viel Zeit ersparen, oder?
Ja, wir waren ja jetzt gerade in der Ferien und dort hatte es keinen Backofen gehabt, nur eine Mikrowelle. Und wir haben ja beide nicht gewusst, wie man so eine Mikrowelle bedient.
Ja, ich müsste es eigentlich noch wissen, weil wir daheim eine hatten. Aber die sind ja alle wieder anders.
Ich habe nie eine gehabt. Aber ich würde schon sagen, es prägt auch, wie man aufgewachsen ist, oder?
Absolut. Also darum, die Frage ist ja absolut berechtigt, weil das einem sehr, sehr stark prägt im eigenen Essverhalten. Aber jetzt, wir haben das Thema ja immer ein bisschen umschifft und trotzdem haben wir wahrscheinlich immer wieder mal auch darüber geredet in den einzelnen Folgen, über das Thema Ernährung.
Also eigentlich ist es so, dass du schon ein paar Mal gesagt hast, hey, komm, wir machen eine Folge über Ernährung.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, hey, schau, wir sind in nichts so gescheitert als Eltern wie im Thema Ernährung. Über das will ich keine Folge machen. Oder?
Ja, absolut.
Und dann irgendwann haben wir gefunden, oder ich habe gefunden, hey, okay, gut, wir müssen ja nicht über Sachen reden, die bei uns funktionieren, primär. Wir können auch über etwas reden, wo wir wirklich finden, ich glaube, da haben wir jetzt wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht.
Ja, absolut. Also,
nicht, dass wir das sonst bei allem das Gefühl haben, überhaupt nicht. Aber da ist es einfach wirklich so, dass ich finde, so, wow, also ich kann ja da niemandem einen Tipp geben, aber vielleicht kann es für andere Familien entlastend sein, um zu hören, dass gewisse Sachen nicht nur bei ihnen so sind.
Ja.
Oder? Also das ist vielleicht mehr der Approach.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ab und zu gesagt haben, komm, das müssen wir doch mal im Podcast reinnehmen. Und dann haben wir das Gefühl, ja, nein, die Episode wird dann viel zu kurz, weil wir einfach sagen, ja, nein, das hat bei uns nicht funktioniert. es gibt die Venedig-Geschichte.
Ich weiß aber nicht, ob man dir schon mal erzählt
hat. Ja, das kann sein, aber das ist ja egal, ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Wir waren in Venedig und es hat keinen Brei dort zum Kaufen. Wir haben auch nicht selber gemacht oder mitgenommen. Und dann haben wir nur so Grießbrei-Pulver, glaube ich.
Süße Milch-Grießbrei mit so Pulvermilch, die so recht süß sind.
Und dann haben wir
Tochter gegeben, glaube eine Woche lang.
Ihr nur noch das gegeben. Und seither hat sie dann, also sie hat einfach nicht seither, sie ist inzwischen super divers und gut.
Seit 12 Uhr ungefähr. Ja. Ist, ja. Aber dann ist wirklich einfach ein mega krass, also wir sind heimgekommen aus dem Venedig, sie war 9 Monate alt, gewesen, hat vorher irgendwelche Rüebli-Brei, Zugetti-Brei, alles gegessen. Und ab dann war es fertig gewesen. Wirklich nur noch Grießbrei. Sie hat nichts mehr anders gegessen.
Ja.
Und das hat etwa 10 Jahre angehabt oder 11.
Ja, tatsächlich.
Also natürlich nicht nur der Grießbrei, aber halt wirklich, man sagt dem, habe ich heute gelesen, eine beige Diät.
Eine beige Diät, also nach der Farbe ist sie...
Beige Diät. Mhm. Das heisst einfach Pasta, Reis, Brot, alles, was nicht farbig ist.
Mhm. Das ist ja jetzt, da wirft ja schon die grosse Frage auf, wo bei der Ernährung immer im Raum steht, wie schlimm ist denn das, wenn sich Kinder einseitig ernährt? Das ist die grosse, grosse Frage. Und da muss man jetzt auch wieder, wie bei anderen Sachen, auch schon ein bisschen den Zusatz dazu tun. Wir sind keine Ärztinnen, Ärzte oder irgendwas, also keine Experten in diesem Thema, sondern gehen von unseren Erfahrungen aus. Jetzt haben wir im Vorfeld gleich schnell an einen befreundeten Kinderarzt angerufen. Ich habe ihn angerufen und er hat uns eigentlich sehr eine lange Sprachnachricht gemacht. Und du hast das, dir aufgeschrieben, was so ein bisschen seine Punkte sind, die er herausstreichen würde.
Mhm, ich habe es mega spannend gefunden. Ich zitiere das jetzt mal so ein bisschen. Zitieren. Leider ist unser Drucker hat keine Patronen und ich musste es von Hand aufschreiben. Und ich kann dann auch meine Schrift nicht mehr so ganz lesen. Aber ich probiere es. Nein, es war wirklich spannend gewesen. Also er sagt zum Ersten, dass ganz viele Ärztinnen, Fachpersonen, auch sonst, die sich zum Thema Ernährung bei Kindern äußern, die vertreten vor allem Meinungen. Und das Wenigste ist wirklich wissenschaftlich fundiert. Mhm. Also es gibt eigentlich recht wenige Studien, die ganz klar sagen, Kinder brauchen das, das, das und das. Mhm. Aber es ist ein riesiges Feld für Meinungen und für Ideologien. Mhm. Und dass man da muss ein bisschen differenzieren.
Ja, ja.
Genau. Er sagt auch, dass die Ernährung von Kindern ein Ort ist, wo viele Menschen sich selbst verwirklichen können mit ihren Theorien und Vorstellungen. Mhm. Was ich mega spannend finde. Das deckt sich schon mit dem, was ich erlebe. Und sein Ziel ist, möglichst die Eltern zu entlasten. Mhm. Im Sinne von, so ein Mantra ist «Choose your battles».
Ja.
Und das finde ich eigentlich recht cool. Er sagt, man muss sich mal überlegen, ist das Thema Ernährung für meine Familie wirklich so wichtig? Oder gibt es andere Themen, die eigentlich wichtiger sind?
Ja.
Und können wir das ein bisschen auf der Seite lassen?
Mhm.
Genau. Dann so rein zu den Fakten, die es gibt, also die wissenschaftlich basiert sind, ist, dass man Süßgetränke limitieren soll und auch Processed Food, also hochverarbeitete Lebensmittel, eher limitieren.
Mhm.
Und er merkt aber an, dass es in der Schweiz eigentlich gar kein Problem sei. In der Schweiz, oder ich stelle mir jetzt auch noch mal vor, wenn das weltweite Studien sind, irgendwo in den USA, ist das, glaube ich, schon noch mal ein bisschen anders. Oder die Quote an frisch gekochtem.
Mhm.
Bei den meisten Familien in der Schweiz wird schon noch viel selber gekocht.
Mhm. Mhm.
Genau. Dann gibt es ja so die Theorie, also wir haben das nie gemacht, aber es gibt Menschen, die ihre Kinder die ersten 2 Jahre ohne Zucker ernähren.
Ja.
Oder ohne so zusätzlichen Zucker. Und er sagt, auch da gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Man könne das machen, also das schadet nicht, wenn man das macht. Aber es ist einfach nicht auf Daten basierend und darum auch nicht nötig.
Mhm.
Genau. Und dann sagt er noch, es gäbe keine medizinischen Grundlagen, die dafür sprechen, das Körpergefühl von einem Kind sozusagen zu übersteuern.
Ja.
Mhm. Das heisst, wenn ein Kind sagt, es will einfach jetzt nur Reis essen, wochenlang, dann ist es okay, dann soll es halt nur Reis essen. Also es gibt nichts, was dafür spricht, dass man jetzt das Kind zwingt, um etwas anderes zu essen. Er sagt auch noch, es ist ein Unterschied, ob ein Kind eine Auswahl hat an verschiedenem Essen und es wählt nur die Pasta oder nur den Reis, versus ob es in einem Land lebt, wo es halt nur das gibt.
Ja,
das führt viel mehr zu einseitiger Ernährung, oder? Wenn ein Kind etwas anderes würde brauchen und das gibt es einfach nicht.
Ja, ja.
Und darum ist so seine Empfehlung, genau, da konnte ich meine Schrift nicht lesen, dass die Eltern sollen entscheiden, was auf den Tisch kommt und das Kind soll aber komplett frei sagen, was und wie viel das ist.
Ja.
Und wenn das halt dann immer nur Pasta ist, ohne Soße, ohne irgendwie Fleisch, ohne Gemüse, dann ist es so. Es hat die Auswahl und das soll selber können, entscheiden.
Da hat es ein bisschen einen Wandel gegeben, glaube ich. Ich habe schon vom Hort gehört oder jetzt auch von dem Hort an dieser Schule, wo ich gerade arbeite, dass man das inzwischen so macht. Das hat man früher noch nicht so gemacht. Und dann hat man gesagt, du musst ein Gemüse essen. Man hat mich so zu dem gezwungen. Und inzwischen ist es tatsächlich so, es gibt das breite Angebot, aber das Kind kann selber entscheiden, was es will.
Und wir haben jetzt ein Kind, das isst dann nur das Brot, das es dazu gibt. Das ist eigentlich nicht einmal die Pasta meistens, sondern effektiv nur das Brot. Und ich zeige noch schnell die restlichen 2-3 Punkte. Ja. Er sagt auch so ein bisschen die Nahrungsmittelaufteilungen. Oder wenn man sagt, ja, noch irgendwie doch ein bisschen Protein und da, so ein bisschen von dem sollte man haben, dass das niemals einfach nur über einen Tag hinweg gilt, sondern wenn, dann über etwa 3 Monate. Und dann hat er noch gefunden, ja, wenn man zum Beispiel eine mega stressige Woche hat, also ein Beispiel, dann macht es doch mehr Sinn, man tut mal eine Fertigpizza essen mit dem Kind und hat einen gemütlichen Abend, als dass man sich mega fest stresst und irgendwie noch frisch kocht und alle sind aber dann gestresst.
Ja, ja.
Genau.
Und dann ist ja noch das Thema
das Wichtigste, genau.
Wichtigste,
zu dem komme ich, habe ich so doppelt unterstrichen. Mhm. Er sagt, das Wichtigste und das Einzige, was es auch lange Studien dazu gibt, ist nicht betrifft eigentlich nicht, was man isst, sondern wie man isst. Mhm. Also das Zusammensein. Zusammenessen, das Essen als sozialer Faktor, gilt als mega wichtiger Faktor für ein gesundes, langes Leben. Mhm. Und das ist eigentlich das Einzige, was wissenschaftlich bewiesen ist.
Ja.
Und das ist das Relevanteste.
Ja.
Genau.
Das finde ich einen schönen Aspekt.
Das hat mich alles sehr rehabilitiert.
Was hat sich gerade wieder beruhigt?
Ja, logisch.
Ja, ich habe eine sehr spannende Aussage. Das ist jetzt eine Position von einem befreundeten Kinderarzt. Das Thema mit dem sozialen Akt finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Oft ist es ja auch so, dass wenn man zusammen am Tisch redet, lenkt das ja die Kinder auch ab und sie essen dann oft automatisch. Den Effekt hat man ja auch vor dem Fernsehen.
Also ehrlich gesagt, haben wir den mehr, wenn sie dürfen vor dem Fernsehen essen.
Aber jetzt das Problem, das wir ja manchmal dann auch haben, ist, dass die Kinder sehr früh wieder weggehen wollen. Also dass sie so sagen, ja, sie müssen um die Nacht da sein, aber dann essen sie schnell und wollen dann möglichst schnell wieder weg. Was macht man da dagegen? Oder findest du, da muss man irgendwie einschränken? Oder?
Nein, also wir haben ja da, ich glaube, bei uns ist es so, wir essen zusammen zur Nacht, in der Regel, wenn es geht. Wir haben mehrmals pro Woche haben das Training und das geht nicht. Mhm. Aber wenn wir zusammen zur Nacht essen, essen wir zusammen. Aber hey, nach 10, 15 Minuten, auch wenn die fertig gegessen haben, dürfen sie eigentlich immer vom Tisch gehen, oder?
Ja, und es ist halt je nach
klar, wenn man Besuch hat, ist es manchmal noch ein bisschen länger, aber also ich finde jetzt nicht, wenn die halt schon gegessen haben, dass sie dann noch mega lang bleiben müssen.
Nein, und manchmal entsteht eine coole Diskussion, manchmal ist es auch beim Mittagessen so. Interessanterweise finde ich jetzt bei uns, ist, wenn die Konstellation mal wieder ein bisschen andere ist, wenn vielleicht einfach ein Kind oder ein Elternteil fehlt, gibt es manchmal fast noch eine andere interessante Dynamik, weil das eine Kind vielleicht ein bisschen mehr zu Wort kommt. Mhm. Das finde ich eigentlich noch interessant. Also die Dynamik oder die Anzahl Leute am Tisch verändert halt auch die Dynamik vom Essen.
Genau, und darum möchte ich sie aber auch nicht zwingen, um am Tisch zu bleiben, weil ich finde, manchmal bleiben sie ja wie freiwillig mega lang und wir diskutieren wirklich eine Stunde lang und das ist mega cool. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn man sie wie immer würde zwingen, zum bleiben, bis alle fertig gegessen haben, und weil ich ja viel esse, esse ich dann auch relativ lang. Das geht ja viel zu lang, oder? Bis ich meine 3-4 Mal genommen habe. Ja, oder du auch. Ja, das ist auch nicht wenig. Ja. Und wenn man sie immer würde zwingen, habe ich das Gefühl, wäre es immer so ein Müssen. Mhm, also da finde ich, aber das Zusammenessen wichtig.
Ja, das ist mir eigentlich auch wichtig, dass man sich einmal pro Tag das schafft.
Noch zum Thema KinderärztInnen.
Ja.
Da hat ja auch unsere Kinderärztin uns eigentlich immer recht beruhigt gehabt. Gerade noch, wo unsere grossen Kinder klein waren, dort hat unsere Tochter einfach Gurken gegessen, das war das Einzige. Und dann hat sie gefunden, okay, dann isst sie halt einfach ab und zu eine Gurke.
Ja.
Und ist da auch recht relaxed gewesen und das hat mich beruhigt.
Und der Tipp, den sie uns gegeben hat, zum Beispiel, ist, wenn sie keine Äpfel essen, einfach die Äpfel ins Müsli reinraffeln, sodass sie es eigentlich gar nicht merken. Und das ist etwas, was sich bis heute gehalten hat. Am Morgen gibt es Müsli und ich glaube, wir haben hier zwei Kandidaten in der Familie, die, wenn sie würden sehen, wenn ich den Äpfel reinraffle, würden sie wahrscheinlich das Müsli nicht essen.
Und die anderen zwei essen sowieso kein Müsli.
Das stimmt. Aber jedenfalls ist es so, dass man Vitamine auch ein bisschen in die Lebensmittel hineinschmuggeln kann. Das hat sich jetzt
gehalten. Das haben wir auch schon mal erwähnt, gell? Dass wir das viel, das machen wir heute ja nur noch bei dem Müsli. Aber sonst machen wir das nicht mehr.
Ja.
Wo wir noch nur zwei Kinder hatten, dort habe ich ja manchmal noch irgendwelche Spätzli gemacht und Zugetti
mit
ohne
Rande,
Schale.
Also rote Spätzli mit Rande, ja.
Ja, okay, das haben wir einmal gemacht, das haben sie nicht gegessen.
Ja, das stimmt.
Aber weißt, wirklich so farbloses Gemüse reinpüriert und so Zeugs.
Ja.
Also das ist schlicht einfach auch Zeit nicht mehr dafür. Oder irgendwie ist es mir ein bisschen gleicher geworden.
Ja, ja.
Das hat mich schon auch noch mehr beschäftigt früher.
Ja. Also als ich mich im Vorfeld mit dem Thema befasst habe, kurz, ist mir einfach aufgegangen, wie das aufgeladen ist. Ich finde, das ist so ein aufgeladenes Thema. Alle wollen es irgendwie richtig machen. Also man will bei der Ernährung das wie richtig machen, hat vielleicht auch Angst, dass dann Kinder eben falsch ernährt sind. Gleichzeitig würde ich so ein bisschen die krasse These raushauen, ich glaube, wir sind ein bisschen eine essgestörte Gesellschaft. Und ich meine das nicht einmal so moralisch, quasi, ah ja, alle haben eine Essstörung, sondern ich glaube, dass es gegenseitig ständig Vorwürfe gibt von beiden Seiten. Die einen sagen, ihr ernährt euch falsch, also ihr esst nur noch Processed Food und Süßgetränk, oder die einen sagen, ihr seid zu dick, die anderen sagen, ihr seid zu dünn oder ihr seid essgestört und esset einfach, beschäftigt euch nur noch den ganzen Tag mit Essen. Aber ich finde, es gibt so viele gegenseitige Vorwürfe, auch unter Erwachsenen, wo man so hinter einem Vorhang sich erzählt. Und das ist schon noch krass, wie das Thema Essen aufgeladen ist. Und ich meine, meine These ist, wir haben keinen natürlichen Zugang zum Essen. Haben wir nicht, sorry.
Ja, also nicht einmal nur die Vorwürfe, sondern einfach auch die ständigen Empfehlungen. Ja. So und so viel Protein, so und so viel das. Und irgendwie, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich im Fall nicht mal gewusst, was ein Protein ist. Wirklich, das habe ich nicht gewusst. Das ist nicht so, also ich habe das Gefühl, das hat ja mega zugenommen, dass man das überall liest und alles ist High Protein und so. Und die Beschäftigung mit dem Essen wie quasi als Religion, das ist schon krass,
das ist
die
krass.
Erwachsenen. Ja. Und ich glaube, das färbt auch ein bisschen auf Kinder.
Ja, das ist krass. Und da ist ja wieder das große Thema von der Vorbildfunktion. Wenn du selber dich so oder so ernährst, kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass dein Kind das ganz anders macht. Das ist völlig logisch. Du hast auch eine Vorbildfunktion. Wenn du einfach gar nichts isst am Tisch, dann haben vielleicht die Kinder auch nicht Lust zum Essen. Also da ist wirklich wieder die Vorbildfunktion, die wir schon so oft da thematisiert haben.
Da können wir vielleicht noch einen anderen Arzt zitieren.
Ja, genau.
Einen befreundeten Gastroenterologen, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, hat in einem Interview, das man kann lesen in der NZZ, hat er geschrieben, also ich tue es jetzt frei zitieren, ich muss es nicht vorlesen, dass eben gutes und richtiges Essen sei zu einer Religion geworden. Und ganz viele Leute haben eben so Magen-Darm-Bleigen Probleme. Unter anderem, weil sie zu gut essen, also zu gesund. Und dass er auch schon die Empfehlung gegeben hat, einfach mal für eine Woche zu Fastfood oder zu McDonalds zu essen, wo das Brot quasi schon vorverdaut ist, um den Darm zu entlasten.
Das finde ich sehr lustig.
Ja. Ich finde das mega lustig.
Und er hat uns erzählt, er sei sehr oft auf die Aussage angesprochen worden.
Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es so ein bisschen eine Obsession damit gibt. Wahrscheinlich hätte es die weniger gegeben, als wir Kinder waren, oder?
Hätte ich jetzt auch behauptet.
Aber vielleicht auch schon.
Was es dort viel mehr gegeben hat, was ich auch richtig finde, was man nicht mehr macht, ist das Bodyshaming. Weil mein Vater, meine ich...
Ah ja, das hast du schon mal erwähnt.
Mein Vater ist cool. Also, was das mit den dicken Frauen?
Ja.
Ja.
Aber kann das man gerne nochmal erwähnen, dass das
nicht... Das ist einfach ein Thema, was man früher... Man hat viel gesagt, ja, die ist eine dicke Pflotter oder so. Weißt du, so... ja, wirklich. Sorry, also... Ich glaube, ich hoffe, ich habe schon sehr viel Positives über meinen Vater gesagt, aber das hätte wirklich so gehabt. Und das ist wirklich, das finde ich, das Bodyshaming, das macht man nicht mehr. Aber da würden uns auch unsere Teenager jetzt wahnsinnig kritisieren, weil ich finde, die sind da sehr
sensibilisiert
auf das Thema. Und das finde ich absolut richtig. Oder? Mhm. Auch gegenteilig ist heikel, dass man sagt, ah ja, der ist viel zu dünn oder die ist viel zu dünn. Da muss man aufpassen auf beide Seiten, dass man nicht Bodyshaming betreibt. Finde ich recht wichtig, ja.
Bin ich voll bei dir.
Bist bei mir. Ist auch wieder das Thema Vorbildfunktion. Hey, also wir haben schon einiges besprochen. Wir können gerade mal so ein bisschen vielleicht zum Tiefpunkt kommen. Und du hast vorher rumstudiert und hast gesagt, du hast keinen Tiefpunkt gefunden. Oder hast du jetzt noch einen gefunden?
Ich war etwa eine Viertelstunde ein bisschen verzweifelt, weil ich keinen Tiefpunkt hatte.
Du hast eine Viertelstunde darüber nachgedacht. Das ist schon bei dir rekordverdächtig.
Ich habe bestimmt eine Viertelstunde darüber nachgedacht, ja. Und ich weiss, dass ich kann, also das ist das, was mich so stresst, ich habe diesen Monat sicher 3-mal gedacht, wow, krass, das ist ein cooler Tiefpunkt, oder? Und haben wir es nicht aufgeschrieben und weiss es jetzt
cooler Tiefpunkt, hast du gedacht, ah, shit, das ist ein Tiefpunkt.
Nein, das ist eben das Gute, seit wir das die Rubrik haben, oder die haben wir ja auch von Anfang an gehabt, seit wir den Podcast haben, wenn ich einen Tiefpunkt erlebe, dann natürlich ist es mega scheiße in dem Moment. Aber nachher denke ich, immerhin habe ich einen Tiefpunkt, oder? Ja. Ich kann es wie so ein bisschen positiv für mich drehen.
Ja, ja.
Oder?
Ja.
Und ich habe mir die nicht aufgeschrieben und dachte, ja, also, die vergesse ich 100% nicht. Und ich habe alles vergessen. Ich weiss es nicht mehr.
Also auf Wählen, dass wir ja sehr oft angesprochen werden und Wählen, das lustig ist, dass der mit dem Arzmenig, weil wir sind jetzt gerade wieder auf dem Arzmenig gewesen, und wenn ihr zum Arzmenig fahrt mit eurem Auto, dann müsst ihr wirklich vorsichtig fahren wegen diesen Kurven, weil dort ja einer von unseren Söhnen mal dann in den Laden reingekotzt hat.
In Woland.
Genau.
Aber also von dem her habe ich jetzt ich habe wirklich lange überlegt. Mhm. Und ich habe jetzt wie nicht so einen mega speziellen, aber ein Tiefpunkt, der sich für mich immer wiederholt, ist, also immer wieder wiederholt, so,
ja,
ist irgendwie mit unserem kleinsten Sohn müssen, dürfen, an Fußballmatch zu gehen. Mhm. Das, einfach, das Thema Fußball ist so gross. Wir haben mal eine Folge sogar über Fußball gehabt.
Oder wir haben, nein, wir haben nicht eine Folge nur über Fußball. Also nein, das ist eine super Idee. Machen wir
nein. Nein, aber über Hobbys und so. Und jetzt haben wir es erwähnt, oder, dass bei uns zwei grossen Söhnen Fußball halt sehr gross ist. Sie spielen selber im Club. Sie haben viel Match, viel Turnier. Sie sind grosse Fußballfans. Du bist ein grosser Fußballfan.
Absolut. Ich gehe am Cup-Finale am Sonntag.
Ja. Mit unserer Tochter, genau. Ja. Fußball ist ein riesiges Thema. Und mir tut unser Kleinste so leid, und ich halte es manchmal fast nicht aus, dass er so eine Fußballaversion entwickelt hat. Weißt du, wenn es ihm einfach egal wäre, wenn ihn Fußball nicht würde interessieren, ja, das wäre mir völlig egal. Aber er hat wirklich eine Krise, wenn er. Wenn irgendwo ein Ball ist,
ja,
und irgendjemand fängt an von Fußball spielen, dann geht im kompletten Laden runter. Und das ist wirklich, weil er so viele Wochen hat, muss irgendwo im Regen 2 Stunden aber, an einem Fußballfeld stehen und seinen Brüdern zuschauen.
Soll ich jetzt mal etwas brutal sagen? Vielleicht kommt ihm das ja zu gut im Leben. Ich hatte in Barcelona einen Mitbewohner, dem sein Vater war so ein crazy spanischer Fußballfan gewesen, und der hat Fußball gehasst, weil sein Vater ihn so zutextet hat mit dem. Und, aber der hat ein super Leben gehabt und hat viel mehr andere, der war sehr kulturinteressiert gewesen. Das wünsche ich meinem Sohn auch. Ich verschwende sehr viel Zeit auch mit Fußball. Und vielleicht kommt ihm das ja zu gut, dass er sich nicht muss die ganze Zeit mit Fußball beschäftigen muss. Weil jetzt im Mai ist ja ständig etwas los. Ich bin ja ständig nur am Fußball konsumieren. Ich bin jetzt schon nervös, wenn ich nur schon an Cup-Finale denke, komme ich schon halbe Schweißausbrüche über. Das ist auch nicht unbedingt nur gut.
Nein, ja, genau. Aber darum kann es ja in dem Moment trotzdem ein Tiefpunkt sein. Jetzt gerade am Samstag wieder der Fall gewesen, oder?
Ja, ja.
Es hat wirklich, es hat geregnet, so von der Seite schräg irgendwie. Es windet, es ist kalt und er ist wirklich dort und sie verlieren irgendwie 15-3. Und er ist einfach so, oh Mann, wieso müssen wir da sein? Und es schießt mich so an.
Ja.
Ja. Und ich muss sagen, es hat auch ein krasses Ausmaß angenommen bei uns.
Was jetzt?
Der Fußballkonsum im Mai.
Ja.
Oder also nebst dem Spielen sind ja so viele Fußballmatches momentan. Jetzt kommt die WM, kommt ja erst.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal gesagt habe, wie du Fußball schaust, aber ich glaube, ich muss das mal noch erwähnen.
Ja, erwähnen.
Das ist wirklich lustig, bis ein bisschen asozial. So hat Grenzen zu asozial. Also, du hast ja einfach Kopfhörer in den Ohren, wenn FC St. Gallen spielt.
Ja.
Und lauf durch die Wohnung, oder gestern bist du im Auto neben mir gesessen, eine Stunde, also ich bin gefahren. Und du sitzt auf dem Beifahrersitz, ich kann aber eine Stunde lang nicht mit dir reden, weil du auf der anderen Seite einen Kopfhörer im Ohr hast und FC St. Gallen Radio hörst.
Genau, der James Verli.
Genau.
Ja.
Also, du bist nicht ansprechbar, aber du bist ja wie gleich da. Und das ist schon ein bisschen komisch.
Ja, nein, also, es ist ja noch schlimmer, weil ich schaue, wenn der Match...
eigentlich ein Tiefpunkt.
Nein, es ist ja schlimmer noch, wenn der Match am Fernsehen kommt, tue ich ja gleichzeitig Radio hören und ich bin ja dann immer voraus. Das ist, um mein Herz zu beruhigen, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme.
Und ich mache mir wirklich Sorgen um dein Herz, wenn ich manchmal den Radio mal höre, weil der ist ja so übersteuert, so krass,
emotional. Ja, sind halt Fans, ja.
Eben, das macht ja mich sogar nervös.
Oh man, wahrscheinlich hocke ich am Cup-Finale auch mit dem Radio im Ohr, aber dort habe ich es dann natürlich nicht, da bin ich eher dann ein bisschen hinten drin. Ja, ja.
Hey, also im Cup-Finale bist du ja live im Stadion.
Ja.
Dann kannst du doch nicht gleichzeitig Radio hören.
Ja, wieso nicht?
Hey, nein.
Wie mal in Südamerika am Match bin ich ja gewesen. Dort hat es sehr oft gehabt. Und da sind sie mit den kleinen Transistorradios im Stadion gehockt und haben gleichzeitig Radio gelost.
Also weil man nicht aufs Spielfeld sieht, oder?
Nein, weil die es auch cool gefunden haben, wenn noch irgendein so ein Radiomoderator ein bisschen Sachen kommentiert hat.
Ja.
Ja, Peru gegen Ecuador war das, das weiss ich noch, das Länderspiel.
Genau, also auf jeden Fall ist das also gerade ein bisschen, nicht wegen mir jetzt per se, sondern wirklich wegen unserem Kleinsten. Und jetzt, wenn ich auf die WM schaue, wo bei uns eigentlich jeden Tag wird Fußball laufen, jeden Tag.
Vermutlich schon. Es kommen aber auch viele Spiele irgendwie am Morgen um 5 Uhr oder so. Die Österreicher haben es ja so schlecht getroffen, dass sie eben zur Nacht um 4 oder 5 Uhr spielen. die Schweiz hat da noch Glück gehabt.
Ja, da würdet ihr ja auch schauen, wenn die Schweiz am Morgen um 4 oder 5 Uhr spielen würde. Ja. Genau, also das wäre so ein mein Tiefpunkt, wo ich erinnere, zumindest. Ja. Was ist deine?
Also ich habe ja meinen Tiefpunkt, ich habe das schon erzählt, du lachst schon ein bisschen, aber ich habe... Sie sind immer so ein bisschen selbstreferenziell jetzt und ein bisschen weinerlich, ich gebe es wirklich zu. Wir hatten eine Lesung in Tüfe, mega schöne Lesung in der Bibliothek in Tüfe, mega cool. Eine von der letzten Lesungen jetzt noch mit meinem aktuellen Buch. Und dann bin ich, meine Mutter ist gekommen schauen, und meine Mutter ist 85. Und wir sind heimgefahren mit dem Auto und dann ist plötzlich hinter mir das Blaulicht gegeben, die Polizei, oder wirklich so. Und meine Mutter so, was ist da? Und dann sind sie vorausgefahren und dann haben sie hinten ein Zeichen gehabt, irgendwie hinter uns herfahren oder so, keine Ahnung, was geschrieben war. Und dann musste ich rechts raus und ich habe das noch nie erlebt. Seit ich Auto fahre, habe ich das noch nie erlebt. Und dann ist tatsächlich die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, was ja absurderweise in meinem Krimi schreibe ich über die und ich habe mit dem Medienchef von denen schon zu tun gehabt, haben mich rausgenommen. Ich habe dann ihr noch gesagt, ja, ich habe gestern mit Marcel Wehrlin, mit dem Medienchef, telefoniert, auch ein bisschen, so ein bisschen mich wichtig machen, dass ich Leute kenne. Die hat das, ist gar nicht so stark auf das eingegangen, sie ist sehr professionell gewesen. Und dann am Schluss sagt der eine Polizist so, schaut er so rein und sagt, ah, ist das ihre Schwester? Und dann meine Mutter gesehen. Und ich habe es dir nicht erzählt, weil es mir so peinlich war.
Das ist eigentlich fast das Schlimmste daran.
Und meine Mutter hat es aber dann, ich glaube, dir erzählt oder meiner Schwester.
Sie hat deiner Schwester erzählt und deine Schwester hat sie mir erzählt. Das heißt, sie hat nicht mehr können.
Für meine Mutter ist es wahrscheinlich der Höhepunkt des Monats. Und ja, ich habe dann angefangen, so Shampoos zu googeln, wo meine Haare ein bisschen weniger grau machen und so. Aha. Also ich habe das Gefühl, es hat schon sehr stark mit meinen grauen Haaren zu tun. Ich habe einfach immer grauere Haare.
Hat er das ohne Ironie gesagt? Also so, weißt du, so ein bisschen zum ihrer Schmeicheln, sondern schon so ein bisschen ernst?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass er ihre hat schmeicheln. I don't know.
Ich würde es einfach so framen.
Aber jetzt, ich gebe wirklich zu, dass es mich beschäftigt hat. Und es hat, glaube ich, viel mit meinen grauen Haaren zu tun gehabt. Weil, ich meine, gut, es war dunkel gewesen, okay, aber es hat mich schon beschäftigt. Das ist das Thema Älterwerden. Aber, ist ja so, das beschäftigt
ja,
einen.
Wir haben ja erzählt von deiner ADHS-Abklärung, wo im Bericht steht, deutlich jünger aussehender.
Das hast du, glaube ich, auch schon, das hast du erwähnt, ja, genau.
Mann.
Oder ja, die hat mir wahrscheinlich auch schleimen. Also, ja.
Ja.
Ja. Hey,
okay. Du hast eigentlich den lustigen Tiefpunkt, ja. Hey, jetzt aber noch mal kurz zum Thema Essen.
Ja.
Ich habe jetzt ganz schnell hier dein Programm. Da hast du so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich eben noch nicht durchgelesen habe. Ich habe es jetzt gerade kurz durchgelesen.
Ja, und hast du etwas gefunden?
Ich habe einfach noch etwas, wo ich gedacht habe, müssen wir vielleicht noch ansprechen.
Ja.
Du hast die Frage aufgeschrieben, gibt es gute und schlechte Lebensmittel?
Ja.
Und ich glaube, schon mehrmals gehört zu haben, dass man das jetzt, dass man das wirklich weniger machen soll. Sagen, das ist böse und das ist gut. Und ich erlebe aber das sehr häufig, dass man es macht. Und ich finde, auch wir machen es ein bisschen.
Ja, man sagt ja immer, quasi Zucker ist böse. Das ist ja so ein Common Sense, den eigentlich alle haben. Das ist wie so, Kinder haben auch gerne Schoki und hören die ganze Zeit, Zucker ist böse.
Genau, also ich probiere es aber wirklich eigentlich nicht fest zu machen. Ja, also ich probiere wirklich ihnen zu sagen, so, hey, nein, Schoki ist im Fall überhaupt nicht schlimm, du musst einfach nicht gerade zwei Tafeln essen. So, und aber ich habe das Gefühl, das wird mega oft gemacht. Ich erlebe das so oft bei kleineren Kindern oder auf dem Spielplatz wirklich so. Nein, ja, nicht süß. Nein, das hat Zucker drin. Nein, das hat Zucker drin.
Ja.
Oder so, dass isst zuerst 5 Stück Gurken, dann darfst du nachher ein Schöckeli haben. Und das ist ja mega, das Suggerieren von Gurke ist gut, Schoki ist böse.
Und was sagst du jetzt, warum ist das so schlimm? Weil es zu einem unnatürlichen Essverhalten führt. Würdest du das
sagen? Ich glaube einfach, man hat immer nur die Gefahr im Kopf von, ich weiß gar nicht, welche Gefahr. Was ist die Angst? Hat man die Angst, das Kind könnte ungesund werden?
Ja, natürlich.
Das Kind könnte
also,
Diabetes bekommen? Ja,
die Angst ist völlig klar. Das, was wir jetzt alles geredet haben, die Angst ist, dein Kind könnte dick werden ungesund werden, Beschwerden bekommen, Diabetes, Krankheiten, das ist doch die Angst, die dahinter liegt.
Ist das die wirklich? Das weiss man ja, dass wegen der Glasse, dass man das nicht...
Ja, aber die
nicht.
Angst hast du selber für dich und übertreibst dich auch als Kind. Du hast ja, ich glaube, selber okay, haben gut. viele Leute einfach auch Angst, wenn ich zu viel Zucker esse, geht es mir nachher schlecht, wenn ich zu viel von dem und da. Genau. Aber oft tut man ja kognitive Dissonanz, man sauft mega viel Alkohol und beschäftigt sich dann damit, ob man jetzt, dass man jetzt irgendwie Linsen essen oder so. Ja. Auch ein bisschen absurd.
Genau, aber was ich eigentlich dazu will sagen, was ich noch wichtig finde, ist, man beschäftigt sich wie nur mit dem körperlichen Aspekt, oder?
Ja.
Und natürlich bin ich jetzt ein bisschen berufsverzerrt, ist mein Blick auf das, oder?
Ja.
Aber mit irgendwie potenziellen Essstörungen beschäftigt man sich ja dann wie nicht.
Ja.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du deinem Kind einfach ab klein immer sagst, hey, süß ist böse, weisse Pasta ist böse, wenn sie nicht irgendwie aus Dinkelmehl gemacht ist. Oder ich sage es jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt, oder?
Ja,
und Glasse ist böse und Schoki ist böse und eigentlich das ist alles böse. Ich weiss auch nicht, das finde ich, ist auch, kann ja auch irgendwie ein bisschen gefährlich sein. Oder? Weil eben, Kinder machen ja dann nach und wenn sie dann ihre Eltern sehen, dass sie einfach nur ein Rüebli zum Mittag essen, und nur die vermeintlich gesunden Sachen, kann das ja auch in einer Mangelernährung oder eben sogar, also in einer Orthorexie ist ja so ein eher neuerer Begriff, wo es so darum geht, die Sucht, sich gesund zu ernähren, sozusagen. Oder halt eben einfach auch in eine Magersucht oder so, kann zu dem kann führen. Und ich finde, das wäre ein bisschen zu wenig. Also ich glaube, rein für die psychische Gesundheit wäre es vielleicht schon gut, einfach ein bisschen natürlicher zu essen und sich weniger mit dem zu beschäftigen und eben weniger zu bewerten.
Ja, ja.
Und ich finde es eigentlich auch cooler, wenn man es geniessen kann, wenn ein Kind eine Glasse isst, wenn es das geniessen kann, ohne im Hinterkopf so eine Stimme haben, die dir sagt, oh, das ist eigentlich etwas Böses und ich muss es jetzt mit einer Peperoni kompensieren.
Absolut. Also da feiere ich auch manchmal so die einen Italos, wo irgendwie ein Kind vier Glasses gehen hintereinander und haben einfach huren Spass und sind huren glücklich. Und das ist ja auch so, also dass wenn man glücklich ist und es gut miteinander hat, sagt man auch, oder soziale Beziehungen, das führt ja auch zur Gesundheit. Also wenn man das einfach wirklich nur so eindimensional auf die Ernährung geht, das kann es nicht sein.
Genau. Also eben das war für mich jetzt noch ein wichtiger Punkt gewesen.
Ja. Ja, was wir oft schon angesprochen haben, ist das Thema Znünis. Da haben wir da schon ein paar Mal gehabt, dass das natürlich auch eher so ein bisschen ein Druck ist, wo vielleicht dann heisst, du musst deinem Kind gesunde Znünis mitgeben, sie essen es aber nicht. Und das ist wieder genau das gleiche Thema, wenn du ihnen dort zu viel Stress gibst, haben sie auch wieder das Gefühl, sie fühlen sich immer ein bisschen schuldig im Znünis, wenn sie nicht das essen, was sie eigentlich müssten essen.
Oh, hast du mitbekommen, was ich heute aus meinem Sohn zum Znünis mitgegeben habe?
Ich habe gehört, du hast ihm, glaube ich, in die salzigen Popcorn noch Süße reingemischt.
Oh, nein, noch etwas anderes.
Das habe ich mitbekommen. Und du hast gesagt, darfst du es dann der Kindergärtnerin nicht
Doch,
sagen.
Doch, das schon. Aber ich habe ihm noch ein Schokostängeli heimlich eingepackt.
Wie weisst du, es in eine Gurke eingewickelt? Oder was?
Sushi. Sozusagen eine Sushi-Rolle mit Schokostängeli. Nein, er hat ja gerade... Er ist gerade nicht so fit.
Ja.
Und ist super spät. Also immer erst nach dem 11 Uhr ins Bett die letzten Tage. Nicht mögen aufstehen. Und hat so eine kindliche Krise gehabt, gefunden, dass er will nicht gehen.
Ja.
Und heute haben sie Waldmorgen und er geht sonst eigentlich gern.
Ja.
Oder? Aber jetzt, wirklich seit etwa so 3-4 Tagen, ist so eine Krise. Und dann habe ich so gefunden, so, ja, okay, oh Mann, was mache ich? Wie kann ich jetzt den überreden? Und habe gesagt, hey, komm, ich packe dir ein Schokostängeli vorne ein. Du musst es einfach heimlich essen, wenn es niemand sieht.
Hast du ihm gesagt? Ja. Das heisst, er muss sich jetzt irgendwo hinter einem Baum verstecken beim Znüni. Ja. Und dann ist es...
Ja, ich weiß. Aber sonst hätten wir jetzt nicht aufnehmen können. Sonst hätten wir jetzt ein riesen Ding gehabt, weil er nicht gegangen wäre.
Ja, das stimmt.
Und es ist nur so ein kleines. Ja. Also es ist so ein Kinderschokoladenstängel.
Okay.
Die sind ja mega klein. Die hat er irgendwie in 5 Sekunden...
Kinderschokolade ist ja mega gesund, oder? Hat ja Milch drin.
Hat
ja Milch drin,
hat Kalzium, genau.
Also hey, wir sind schon eigentlich am Ende, würde ich sagen. Wir haben dann traditionellerweise eigentlich noch unseren Kulturtipp als Rubrik.
Ich muss noch mal
oder hast du noch etwas? Ja, ich glaube, musst nicht unterbrechen. Du unterbrichst eh. Das ist das Konzept von unserem Podcast.
Okay, nein. Was ich glaube noch wichtig finde, was vielleicht gewisse, die kleinere Kinder haben, wirklich kann beruhigen. Weil ich weiss auch nicht, ob einem das jetzt beruhigt, dass man eben hört, gewisse Ärzte und Ärztinnen sagen, das ist alles okay. Aber ich glaube, ein Grund, warum man sich jetzt wirklich sehr entspannt kann darüber reden, und ich bin bei unseren zwei Kleineren, die sehr eindimensional essen, wirklich entspannt ist, weil ich gesehen habe, wie das bei den Grösseren sich ja. entwickelt hat. Ja. Gerade bei unserer Tochter, ja. wo halt eben wirklich nichts sozusagen jetzt mit Anführungszeichen Gesundes
ja.
gegessen
ja.
hat. Und mit so 11, 12, wo die Mädchen plötzlich alle zusammen abgemacht haben, zusammen gekocht haben, mhm. hat die plötzlich angefangen, sich für Sushi essen, Thai Curry, irgendwelche
Gemüse, Salat,
Moussaka.
Moussaka,
und
ja.
einfach Sachen, die, also das wäre vorher undenkbar gewesen. Ja. Also wirklich, sie hat die auch nicht probiert.
Absolut. Und der Effekt ja. sieht man jetzt beim 12-jährigen Sohn auch schon, dass er viel offener ist. Mhm. Wenn man in einem Restaurant ist, bestelle ich mal ein bisschen etwas Exotisches. Auch bei ihm siehst du den Effekt schon. Mhm. Der 9-Jährige ist noch völlig lost, dass er nur immer das Gleiche isst. Und dort sind wir jetzt, glaube ich, genau. einfach ruhiger geworden.
Sind wir einfach entspannt. Ja. Und beim 12-Jährigen, ja. Ja, genau so, ist go Burger essen bei Freunden. Und ja. hat nachher gesagt, hey, es ist mega wichtig, dass ein Burger in einer Salatplatte und eine Tomate hat, das ist viel besser.
Ja,
und
ja.
vorher ist das nicht. Also wieso, wie das auch also der soziale Druck von außen hat mega guten Effekt hat. Und ich glaube, darum bin ich jetzt auch mega entspannt. Ich glaube, die werden alle irgendwann mal recht normal essen.
Ja, ja, das ist noch gut, dass du das erwähnt hast. Aber,
und ich
ja.
habe das Gefühl, wenn du so mitten drin bist, du hast irgendwie ein 4- und ein 6-jähriges Kind, das sich von Blut und Spaghetti ernährt, dann hast du das Gefühl, oh Mann, was ist, wenn die mal mit 20 immer noch nur blutige Spaghetti essen?
Ja, ja.
Genau, ja. also noch als letztes der Kulturtipp.
Der Kulturtipp, genau. Hast du etwas?
Ja.
Also?
Genau. Habe ich das schon erwähnt? Nein. Und zwar, ich komme ja vom Fricktal ursprünglich.
Ja.
Und ich bin dort kürzlich auf dem Fricktaler Krisiweg gewesen.
Mhm.
Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht da schon erwähnt.
Das ist gut. Ja. Du bist jetzt auch ein bisschen tense, weil wenn wir jemanden getroffen haben, der dann von alten Folgen erzählt hat, hat einer doch dort gesagt. Und ja, das ist halt vielleicht manchmal so, wenn man es zweimal sagt. Das ist auch nicht so schlimm.
Und auf jeden Fall hat uns gestern ein Kollege gesagt, so, ah, was, du bist vom Fricktal, das ist ja mega schön. Und ich so, hey, was? Also, ich habe das jetzt nie so mega schön gefunden.
Yes, und ja.
das habe ich jetzt öfters gehört, mir gefallen die Berge besser.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, wirklich, es gibt jetzt so einen kommerzialisierten Fricktaler Krisiweg und es ist eigentlich noch schön mit Kind dort.
Ich bin noch nie gewesen auf dem Weg.
Ich
mache
jetzt einfach eine Werbung für meine alte Heimat machen, obwohl ja. eben ich selber würde jetzt eher die Alpen aussuchen. Und ich habe aber noch einen zweiten, ich muss den auch noch schnell sagen.
Mhm.
Und zwar ein Podcast, die Widmerei heisst der.
Mhm.
Das sind so Gespräche, wo er, ich nehme an, er heisst Widmer, führt mit Leuten. Und dort ist eine Folge, wo er mit der Margrit Stamm redet. Sie ist ja Erziehungswissenschaftlerin.
Ja.
Und ich finde einfach, sie ist sehr fresh irgendwie. Und es geht auch um Sachen wie die Berufslehre und so die ganzen Bildungswege. Und ich finde, sie hat richtig coole Ansichten, sie bringt coole Fakten. Und ich habe den mega gerne gehört.
Ja, ich habe auch einen Tipp für Jugendliche und das ist jetzt ein bisschen plump wieder. Das ist ein An- und für sich-Tipp. An- und für sich die beste Impro-Gruppe der Welt macht einen Jugendkurs. Der Björn gibt den am 10. August bis am 12. August von 10 bis am 1 für Jugendliche. So einen Sommerkurs, wo man kann Impro machen kann. Und ja, klar, ich erwähne den hier, weil die Jugendkurse manchmal nicht so einfach sind zum Füllen. Dass man dort Jugendliche zum Impro-Spielen bringt. Aber das wird sicher mega cool. Und wenn ihr noch kein Sommerprogramm habt, dann schickt doch eure Jugendlichen in Impro-Kurs bei An und für sich. Findet ihr alles unter fürsi.ch. Und uns findet ihr da überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns Sternchen, Kommentare, schreibt uns, sprecht uns beim Essen an, was auch immer cool ist. Esset fein, trinket Kaffee, trinket süßes Getränk.
Aber bei uns ist der Cola-Konsum ist gerade exponentiell gestiegen. Unsere Kinder hatten gar nicht gerne Cola, habe ich das Gefühl. Aber jetzt sind ja die Panini-Bildchen, ja. die einen, sind ja nur auf der Cola-Flasche.
Ja, das ist schon ein bisschen nervig.
Und sicher also, entdecke ich eigentlich jeden Tag wieder irgendwie eine Cola-Flasche, die gekauft wurde.
Das ist schon, also es ist wieder Kapitalismus in Reinkultur. Ja,
ja, ja. Also aber es hört ja dann auch wieder auf.
Genau, und ja, geniesst es, freut euch und
bis bald.
Wir sehen uns wieder. Tschüss.
Familie.